Ja, hey ihr Lieben, einen wunderschönen guten Morgen. Es ist so schön bei euch zu sein. Bei uns in Frankfurt sagt man Ei Gude. Kriegt ihr das einmal hin, eurem Nachbar ein Ei Gude zu wünschen? Okay, falls du dich fragst, was sage ich hier gerade? Beleidige ich ihn oder was ist das genau? Ich habe es auch nicht gecheckt. Ich muss dazu was sagen. Ich bin eigentlich Schwabe und das erste Mal, dass ich das gehört habe und jemand zu mir kam und gesagt hat, Gude, da dachte ich, was ist das? Und habe dann zurück, weil er ein Mann ist, gesagt, hey Guder. Weil ich dachte, das ist die männliche Variante von du Gute und dachte mir, das bedeutet einfach nur guten Tag, okay? Also falls du so verwirrt warst wie ich, sag's einfach nicht mehr, okay? Sag's einfach nicht mehr. Hallo, schön, dass du da bist. Mein Name ist Chrissy, ich bin verheiratet mit der Janina. Ich habe zwei wundersüße Kinder, die Millie und die Noah. Und ich bin ab und zu mal hier in Düsseldorf, freue mich jedes Mal, wenn ich in der Kirche für Düsseldorf bin. Ich bin ein Riesenfan von Pastor Stefan Dahms. Mein großes Vorbild, nicht nur darin, wie ich mit 40 mal aussehen will, sondern er hat schon kurz gesagt, wir haben vor 6 Jahren angefangen, in Frankfurt Kirche zu gründen und hey, wir waren einfach lustig auf Kirchengründung. Wir lieben Jesus, wir lieben Menschen, aber bei all dem, was man als Kirche auch so machen muss, da behaupte ich mal, war wenig Plan und wenig Einsicht dahinter. Und dann jemanden wie Stefan an der Seite zu haben, der für einen da ist, unglaublich viele Ratschläge gegeben hat und viel besser als Ratschläge einfach wirklich Ermutigung und Glaube da reingepumpt hat, das hat so gut getan. Ja? Also euer Pastor ist der beste Coach, den ich je erlebt habe. Das ist keine Übertreibung. Ich wusste immer, wenn wir irgendwie Community Sunday oder Dinnerparty machen, ich kriege am Nachmittag eine Nachricht von Stefan und er wird sagen, und Chrissy, wie war's? Ich feuer euch an, das hat so gut getan. Das war der absolute Jackpot. Von daher, wenn du willst, darfst du mal einen fetten Applaus für deinen Pastor geben. Ja, also liegt bei dir, aber ich würde es machen. Und ihr habt damals, Stefan hat schon gesagt, auch echt Großzügigkeit gelebt, habt uns unterstützt finanziell. Das war somit die erste finanzielle Spende, die wir als Gemeindegründung bekommen haben. Und das ist keine Übertreibung. Wir hatten wirklich kein Kapital, mit dem wir groß gestartet haben, ja, sondern das ist wie so ziemlich jede Gemeindegründung from zero. Und ob es to hero geht, das weiß niemand, sondern das ist irgendwie ein Abenteuer des Glaubens. Und diese Unterstützung, die ihr uns gegeben habt, die hat uns das Gefühl gegeben von nichts ist unmöglich. Wenn Menschen aus Düsseldorf dran glauben, dass das werden kann, dann wird es sicherlich auch was. Und heute freuen wir uns wirklich über das, was Gott tut, über die Dynamik, die drin ist. Und es ist richtig, richtig schön zu sehen. Hey, das ist keine Masche. Ich mache das eigentlich nie, bis ganz selten mal. Normalerweise bringe ich eine Predigt mit, die ist gut vorbereitet und die halte ich auch. Und du kannst nachher mein iPad checken, wenn du mir nicht glaubst. Ich habe eine richtig schön gut vorbereitete Predigt dabei. Aber gerade eben stand ich im Lobpreis und habe echt schwer auf dem Herzen gespürt, eine andere Predigt zu halten. Und die gibt's auch noch nicht so wirklich, aber ich glaube, die wird richtig gut. Ja, ich glaube, die wird richtig gut. Und deswegen steht mein Bibelvers auch nicht hier. Wenn du eine Bibel hast, schlag sie gerne mal auf im Römerbrief. Und den Vers kenne ich auswendig. Kapitel 5, Vers 5, den zweiten Teil. Das ist einer meiner Lieblingsbibelverse, weil er uns etwas vom Herzen Gottes weitergibt, was total zentral ist. Und da steht, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Und ich sage Ihnen nochmal, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben wurde. Danke, Jesus, für diesen Vers, für dein Reden auch an diesem Morgen. Und danke, dass das, was wir jetzt gerade gehört haben, dass es heute geschieht in diesem Gottesdienst, dass deine übernatürliche Liebe hier heute durch die Reihen geht und Herzen durchflutet und dass wir sehen dürfen, wie sie ans Ziel kommt in unserem Leben, wie sie Heilung schenkt, Hoffnung stiftet, Frieden herstellt und unser Leben verändert, damit wir dir immer ähnlicher werden, weil das ist unser Wunsch, mehr zu sein, wie du bist. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen. Hey, die Liebe Gottes, die wird ausgegossen, heißt es in diesem Vers, in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Ich weiß nicht, was das mit dir macht, wenn du diese Vokabeln hörst. Ausgegossen, wer von euch hat irgendwie eine Gießkanne vor Augen? Ja, danke, ich auch. Das ist meine erste Assoziation. Der Heilige Geist ist ein Gärtner und er hat eine Gießkanne. Und damit läuft er irgendwie und gießt da in menschliche Herzen Liebe rein. Und so weird dieses Bild jetzt auch erklärt aussieht oder sich anhören mag, genau das ist damit gemeint. Weil, wenn du über den Heiligen Geist in der Bibel liest, dann wirst du merken, dass es immer wieder verschiedene Symboliken gibt, die die Bibel aufgreift, um die Person und das Wirken des Heiligen Geistes zu erklären. Da gibt es zum Beispiel das Feuer, das oft für den Heiligen Geist verwendet wird. Was verkörpert das Feuer? Das Feuer verkörpert etwas Leidenschaftliches, etwas Intensives, etwas Ansteckendes, etwas Heißes, etwas, was ja fast schon gefährlich ist, so stark ist dieses Feuer. Dann gibt es da das Symbol des Windes, das Griechische für das Neue Testament und auch das Hebräische im Alten Testament Wort für den Heiligen Geist, im Hebräischen Ruach und im Neuen Testament Pneuma, bedeutet beide Male eigentlich Wind oder Hauch. Der Wind ist ein Symbol für den Heiligen Geist. Und was bringt der Wind mit sich? Er bringt Lebenskraft mit sich, er bringt Frische mit sich. So, ich weiß nicht, wie das ist, wenn man in Düsseldorf lebt, ob man dann andauernd irgendwie Wind mit Lebenskraft und Frische verbindet. Ja? Also in Frankfurt nicht, aber Ich bin in Kamerun geboren, man sieht es mir nicht an, aber im Herzen bin ich Afrikaner, an alle Afrikaner im Raum, come on, I love you. Und wenn ich unterwegs bin, yes, ich predige jetzt in die Richtung, das macht Spaß, okay? Wenn ich in Afrika unterwegs bin, dann bin ich oft im Tschad unterwegs. Tschad ist das heißeste Land Afrikas. Mein Peak, was ich erlebt habe, war 58 Grad Celsius auf dem Thermostat. Nee, anders. Auf dem Thermometer, so heißt das, ne? Ganz genau. Hey, und wenn dann plötzlich Wind in dein Gesicht weht, dann denkst du dir, Halleluja. Ja, das bringt Frische rein und plötzlich merkst du, das meint die Bibel, wenn sie über den Heiligen Geist spricht, okay? Oder warst du schon mal an der Nordsee? Das ist jetzt euer Ding, oder? Wenn man in Düsseldorf lebt, dann macht man doch Urlaub an der Nordsee, oder? Nein, ich mach mir Feinde, merke ich schon. Wer von euch geht nach Holland, um Urlaub zu machen? Ich bin nicht ganz falsch, oder? Okay. Hey, dann spürst du vielleicht, wenn du oben auf dem Deich stehst, was für eine Power der Wind hat, oder? Ich habe vor 2 Jahren den Fehler gemacht, sorry, ich bin morgen wieder weg, ihr müsst mich nicht mögen. Aber vor 2 Jahren habe ich den Fehler gemacht und ich bin für den Urlaub nicht in den Süden, sondern in den Norden gefahren. Und ich stand plötzlich mit Regenjacke im August auf so einem Deich und musste mich an nichts festhalten, weil der Wind so stark war, ja? Dachte ich mir auch, dafür habe ich gezahlt. Aber es hat mir was gezeigt, der Wind hat Power, der Wind hat Energie, da kommt richtig was rum, du musst gegen ihn ankämpfen. Es ist, by the way, besser, nicht gegen den Heiligen Geist anzukämpfen, sondern ihm im Rücken zu haben und den Rückenwind des Geistes mitzunehmen. Das ist auch vielleicht eine prophetische kleine Message für jemanden in diesem Raum. Wenn dein Leben dir gerade richtig entgegenpustet und richtig Kraft macht, will ich dir was sagen, der Rückenwind des Heiligen Geistes ist stärker als der Gegenwind des Lebens, als der Gegenwind deiner Feinde und der Gegenwind deines Bankkontos oder der Gegenwind deiner Krankheitsdiagnose. Bei Gott ist nichts unmöglich. Feuer, Wind, eines der Symboliken, das die Bibel gebraucht, um den Heiligen Geist zu beschreiben, ist Wasser, lebendiges Wasser. In Jesus verkörpert, Jesus sagt an einer Stelle in Matthäus 7, das ist Johannes 7, Vers 37, da sagt er, von euch werden, wenn ihr glaubt, wie die Schrift es sagt, wenn ihr an mich glaubt, wie die Schrift es sagt, werden von euch Ströme lebendigen Wassers fließen. Und er sprach vom Heiligen Geist, heißt es dann, wo er das sagt. Was bringt Wasser mit sich? Wasser ist lebensnotwendig. Ohne Wasser verdurstest du, verdurstet unsere Schöpfung, verdursten Pflanzen, Bäume, Tiere. Wasser ist das Elixier des Lebens. Wasser bringt Sachen zum Blühen. Wasser lässt Sachen aufleben. Und wenn hier davon die Rede ist, dass der Heilige Geist die Liebe Gottes ausgießt in unsere Herzen, dann ist das Bild, das dahinter steckt, dass der Regen Gottes, das lebendige Wasser Gottes, das Wirken des Heiligen Geistes in unsere Herzen kommt und Sachen, die eingegangen sind, die welk geworden sind, die ausgetrocknet sind, dass er sie wieder lebendig macht und dass da Sachen aufblühen. Und weißt du, was ich dir von ganzem Herzen wünsche, ist, dass du diese Realität des Heiligen Geistes in deinem Leben erlebst. Weil es ist so aufblühend, es ist in der Lage, Totes lebendig zu machen. Ich habe das erlebt in meinem Leben und ich werde am Schluss dieser Predigt meine Story erzählen, was Gott in meinem Leben getan hat. Und ich glaube, dass sie dich ansprechen wird. Aber vorher will ich ein bisschen über das reden, was denn da ausgegossen wird durch den Heiligen Geist in unsere Herzen, nämlich die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes. Und wisst ihr was? Ich glaube, es gibt wenige Sachen auf dieser Welt, die so an, ja, wie soll ich es denn nennen, an realen Wert bei uns verloren haben aufgrund von Inflation. Über wenige Sachen wird mehr geredet als über die Liebe Gottes. Menschen, die irgendwo in einem christlichen Kulturkontext aufgewachsen sind, also Europa, die wissen, Gott, der ist lieb, oder? Der liebe Gott, das kennt man schon irgendwo irgendwie, schon mal gehört, oder? Gott ist lieb. Und wenige Sachen haben wir so oft gehört, dass sie so selbstverständlich geworden sind und dass sie durch so viel Selbstverständlichkeit fast schon irrelevant geworden sind. Ich meine, ich sag dir, Gott hat dich lieb und das geht hier rein und das geht hier raus und du nickst, aber dein Herz bleibt müde, dein Herz bleibt, da passiert vielleicht nicht immer Silvester und Feuerwerk und du denkst dir, ja krass, Gott hat mich lieb, oder? Weil es so selbstverständlich ist. Und ich will das heute neu in dir wecken. Die Liebe Gottes ist kein theologisches, philosophisches, theoretisches Konstrukt, das du ab und zu abnicken darfst, wenn dir jemand das sagt, Gott hat dich lieb. Sondern die Liebe Gottes ist das Kostbarste, der wertvollste Schatz, den du überhaupt entdecken kannst. Und wenn ich dir irgendeine Sache heute mitgeben will und dein Herz pflanzen will, dann die, Gott liebt dich. Absolut real, anfassbar, individuell. Nicht, weil es sein Job ist, er ist Gott und das gehört zu seiner Jobdescription, er muss dich halt lieb haben, sondern weil er dich wirklich authentisch liebt. Vielleicht sind Menschen in diesem Raum, du bist heute zum ersten Mal in so einer Kirche wie die Kirche Fürstendorf. Herzlichen Glückwunsch. Bitte komm nächsten Sonntag wieder, dein Predigt euer Pastor und der macht das viel besser wie ich, okay? Aber vielleicht bist du hier und du weißt gar nicht, ob du an Gott glauben sollst. Vielleicht hast du den Glauben als Kind an den Nagel gehängt, als Teenie an den Nagel gehängt. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, in der man nicht wirklich geglaubt hat. Man hat sich irgendwie als Baby taufen lassen, aber da war nie wirklich Bezug zu Gott im Haus. Vielleicht bist du schon jahrelang hier, du bist fromm aufgewachsen und du kennst den ganzen Spaß, aber dein Herz ist nicht nah an Gott und du würdest nicht sagen, dass du wirklich in einer Beziehung zu Gott lebst. Ich will dir heute sagen, dass der Wunsch Gottes viel mehr ist als Religiosität und Frömmigkeit für dein Leben. Der Wunsch Gottes ist nicht, dass du lernst, vor dem Essen gehen, Hände zu falten und zu beten. Der Wunsch Gottes ist nicht, dass du lernst, dass du in den Gottesdienst gehst und davor deine Krawatte sauber bindest, damit alles... Hat irgendjemand eine Krawatte an? Niemand hat eine Krawatte an. Aber der Wunsch Gottes ist nicht ein bisschen mehr Ordnung oder Disziplin oder ein bisschen mehr Heiligkeit für dein Leben. Der Wunsch Gottes ist, dass dein Herz durchflutet wird von der Liebe Gottes, weil sie ausgegossen wird durch den Heiligen Geist, dass du eines verstehst, Gott liebt mich und dass du aus dieser Fülle heraus ein Leben leben kannst, das voll von Liebe ist, so überfließend, so heißt es in der Bibel, dass es zu deinem Nächsten übergeht, dass du Menschen lieb hast. Ich weiß nicht, wie das in Düsseldorf ist, aber ich komme aus Frankfurt und in Frankfurt ist Liebe was man richtig gut gebrauchen kann. Also Frankfurt ist nicht berühmt dafür, dass alle sich so herzlich lieben, dass du davon praktisch davonlaufen musst von dieser Liebe. Ich will jetzt auch nicht überstrapazieren, aber ich saß tatsächlich mit einem Kumpel auf der Mainwiese an so einer Mauer. Ich habe es gerade schon jemandem erzählt hier. Und da läuft ein Kerl vorbei und mein Kumpel grüßt den, sagt, hi. Weiß nicht, ob du das jetzt als den großen Verletzung deiner Privatsphäre oder so wahrnehmen würdest. Er sagt, hi, der Kerl ist schon einen Meter weiter gelaufen. Dreht sich nochmal um, donnert ihm mit der Faust einen ins Gesicht, dass es kracht, und läuft weiter, als wäre das eine WhatsApp-Nachricht gewesen, die er abgeschickt hat, ja? Wieso erzähle ich dir das? Ich glaube, dass dieser Welt nichts Besseres passieren kann. Was diese Welt braucht, ist nicht unbedingt eine neue Partei dirigiert. Was diese Welt braucht, ist nicht unbedingt Wirtschaftsaufschwung. Alles schön und gut, wünsche ich mir auch, ja? Was diese Welt braucht, ist nicht irgendwie mehr E-Autos und nichts gegen E-Autos, ja? Ich rede mich um Kopf und Kragen. Was ich dir sagen will, ist, was diese Welt wirklich mehr braucht, ist, dass Menschen realisieren und dadurch auch ihr Herz öffnen dafür, dass Gott sie authentisch lieb hat. Dass dieses Herz gefüllt wird mit der Liebe Gottes und dass ich deswegen weitergeben kann an meine Nächsten und deswegen mehr von Jesus, mehr vom Heiligen Geist, mehr von der Liebe Gottes in Düsseldorf Realität wird. Wenn ich das gehört hätte, ich hätte an der Stelle mal einen Applaus gegeben und gesagt, yes, das braucht Düsseldorf, das braucht Düsseldorf. Ich will dir sagen, diese Liebe Gottes, die kommt an bei jedem einzelnen Menschen. Die kommt an bei dem Kerl, der irgendwo an dieser Mauer vorbeigelaufen ist und dachte, er muss meinem Freund, nur weil er Hi gesagt hat, einen rüberdonnern. Aber die kommt auch bei den Normalos wie dir und bei mir an. Ich weiß nicht, ob sich... Bei mir hat sich das verändert. Früher habe ich die Welt sehr viel oberflächlicher gesehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich heute der tiefgründigste Mensch der Welt bin. Aber eins habe ich schon auch gelernt. Schlips und Kragen verraten doch recht wenig über das, was sich im Herzen dahinter befindet. In Frankfurt läufst du durch die Innenstadt und du siehst jede Menge Menschen, die sehen unfassbar gut aus. Alter Verwalter, viel hübscher wie die in Düsseldorf. Nein, Spaß. Man sagt über Düsseldorf, das ist die Stadt der Reichen und Schönen. Also ich schätze, ihr seht tatsächlich viel besser aus als die Frankfurter. Aber du könntest meinen, wenn du einfach nach dem Auge urteilen würdest, dass die meisten Deutschen eigentlich unglaublich gut drauf sind. Weil die haben die schönsten Schuhe an. Die fahren tolle Autos. Die haben gebügelte Hemden. Wie sie das hinkriegen, weiß ich auch nicht. Aber sie haben gebügelte Hemden. Sie haben tolle Frisuren. Make-up. Das stimmt alles äußerlich. Und trotzdem ist meine Realität, dass sich hinter den Jalousien so oft Schmerz befindet, Bestimmungslosigkeit empfindet, Perspektivlosigkeit befindet. Und eine der Dinge, die tief in so vielen Herzen schlummern, gegen die es auch gefühlt bei der Apotheke nicht das eine Medikament gibt, das du kaufen kannst, das heißt Scham. Und ich weiß nicht, ob du mit Scham was anfangen kannst, aber Scham ist einer der größten Feinde des Lebens. Scham bringt dich in einen Zustand, in dem du überhaupt nicht mutig die Bestimmung und Berufung legst, die Gott für dein Leben vorbereitet hat. Und er hat eine großartige Berufung für dein Leben. Sondern sie hält dich in einem Gefängnis. Scham ist ein Gefängnis. Scham ist in der Bibel die erste Konsequenz von Sünde. Was ist Sünde? Vielleicht bist du hier und du sagst, ach komm, jetzt kommt er mit Sünde. Was sind das für schon? Wo bin ich hier gelandet? Ich hab tatsächlich auch Theologie studiert. Sünde, das griechische Wort, bedeutet Hamartia. Und Hamartia, wortwörtlich übersetzt, bedeutet Zielverfehlung. Zielverfehlung. Was ist Sünde? Sünde ist das, was dich davon abhält, das zu tun, das Ziel zu erreichen, für das du eigentlich geboren wurdest. Gott hat dich nicht geschaffen für Zufall und als Laune der Natur. Er hat dich geschaffen, weil er einen Plan mit deinem Leben hat, weil er sieht, dass in deinem Leben was passiert. Gehorsam, Glaube ist das, was dich ans Ziel bringt, nämlich, dass du ein Leben führst in vollem Genüge. Johannes 10, Vers 10, Jesus sagt, ich bin gekommen, damit sie leben, und zwar Leben in Überfluss haben. Glaube und Gehorsam ist das Gegenteil von Sünde, es ist Zielerfüllung. Es bringt dich dorthin, dass du voller Segen, voller Liebe, voller Gerechtigkeit und Frieden leben kannst. Sünde ist all das, was dich vom Ziel fernhält. Sünde ist das, was dich in die andere Richtung am Ziel vorbeischlittern lässt. Es macht Beziehungen kaputt. Es macht Identität kaputt. Und die erste Konsequenz von Sünde in der Bibel, im Alten Testament, ist Scham. Adam und Eva, sie sündigen und was passiert? Sie realisieren, wir sind nackig. Vorher war das kein Problem. Das wäre auch eine spannende Welt, oder? In der wir kein Problem damit hätten, nackig zu sein. Für Adam und Eva war das kein Problem, bis Scham in ihr Leben kam und sie realisieren, krass, wir sind nackig. Und was passiert? Sie verstecken sich vor Gott hinter einem Busch. Und genau das bringt Scham mit uns. Scham isoliert uns. Scham isoliert uns nicht nur vor Gott. Vielleicht fragst du dich, hey, wo ist Gott? Wenn er mich lieb hat, wo ist er denn? Naja, das ist ganz einfach. Wir sind gefangen in einem Gefängnis der Schuld und der Scham. Und deswegen ist Gott oft so spürbar entfernt von uns. Und in diesem Gefängnis der Scham sind wir eigentlich auch ziemlich verloren, wenn es nicht Gott sei Dank diesen Gott gäbe, der sich nicht damit zufrieden gibt, dass du im Versteck der Scham und Schuld stecken bleibst. Sondern schon da, in dem ersten Buch der Bibel, lesen wir, wie Gott sich auf die Suche macht. Und er kommt in den Garten Eden und er sagt, Mensch, wo bist du? Er sucht ihn. Er sucht den Menschen. Nicht, weil er nicht wüsste, wo er ist, sondern weil er ihm zeigen will, ich bin an dir interessiert. Ich mache mich auf die Suche nach dir. Ich lasse dich nicht alleine in deinem Versteck, sondern ich komme dir entgegen. Mensch, wo bist du? Ich finde es doch so schön, Gott kommt nicht in den Garten Eden und fragt, Mensch, wo warst du? Wo warst du gestern um diese Uhrzeit, als du von diesem Baum gegessen hast, von dem du nicht essen durftest? Vielleicht kennst du die Geschichte, Adam und Eva. Er fragt nicht, Mensch, wo warst du, um mit dem Finger zu zeigen und zu sagen, du hast gesündigt, du hast den Fehler gemacht. Sondern er fragt, Mensch, wo bist du? Weil er nicht an den Fehler deiner Vergangenheit interessiert ist, sondern an deiner Realität von heute, weil er dir begegnen will, weil er dir nahe sein will. Scham ist die erste Konsequenz der Sünde und es ist auch das Erste, was Gott dir durch seine Liebe nehmen will. Und ich weiß, dass ganz viel von Scham in unserem Leben mit Identität zu tun hat. Weißt du, Schuld und Scham ist nicht das Gleiche. Die Stimme der Schuld spricht in deinem Leben zu dir, du hast einen Fehler gemacht. Und diese Stimme der Schuld ist wichtig, die brauchen wir. Wir brauchen Schulderkenntnis, wir brauchen Schuldeinsicht. Es fühlt sich nicht gut an, wenn Schuld zu dir spricht und sagt, du hast einen Fehler gemacht. Aber es ist wichtig, weil Erkenntnis über Schuld kann uns auch wieder zu Vergebung und Versöhnung führen und das sorgt für Heilung und Wiederherstellung. Scham sagt nicht, du hast einen Fehler gemacht, sondern die Stimme der Scham spricht zu dir, du bist ein Fehler. Die Stimme der Schuld sagt, du hast was falsch gemacht. Die Stimme der Scham spricht zu dir, du bist falsch. Und vielleicht spürst du das nicht andauernd und du fühlst dich andauernd gefangen unter der Stimme der Scham, die zu dir spricht, du bist falsch. Aber tief in unseren Herzen, manchmal sind wir so verkümmert in unserer Scham, dass wir das nicht mal mehr realisieren, wie wenig unsere Seele atmet und ein Bewusstsein von, ich bin geliebt, ich bin wertvoll, ich bin richtig, ich bin wichtig, ich bin berufen, weil wir so sehr gefangen sind von einem Gedanken der Scham in unserem Herzen. Du bist falsch, du bist verkehrt, du bist nicht richtig, du bist nicht geliebt, du bist nicht gebraucht, du bist nicht wertvoll, du bist falsch. Da kommt die Liebe Gottes rein. Und ich würde sagen, deswegen ist es so wichtig, dass wir in Bezug auf unsere Identität eins begreifen, dass die Liebe Gottes sich in der Bibel immer wieder offenbart, in den verschiedensten Dimensionen. Und vielleicht die schönste Offenbarung und die zentralste Offenbarung der Liebe Gottes ist die Liebe des Vaters zu seinen Kindern. Schaut mal, Jesus kommt auf diese Welt. Lest mal die Evangelien, ja, heute Nachmittag. Komm schon. Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, fang mal an. Du musst merken, Jesus spricht von Gott nie als Gott. Er spricht immer von seinem Vater im Himmel. Es gibt eine einzige Stelle im ganzen Neuen Testament, wo Jesus von Gott spricht und nicht von seinem Vater. Und das ist die Stelle, wo er am Kreuz hängt und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Weil er da die Trennung erlebt, die du und ich erleben an unserer Stadt, um für sie zu sühnen. Jesus spricht vom Vater, weil das Vaterherz Gottes die Offenbarung ist, die du und ich brauchen. Ist die Offenbarung der Liebe Gottes. Wieso? Weil im Vaterherz Gottes etwas rüberkommt, was es sonst nirgendwo gibt. Hey, vielleicht kennst du dich ein bisschen aus mit anderen Religionen. Im Islam oder im Buddhismus, im Hinduismus. Ich will jetzt keine Religion schlecht reden, aber ich weiß, dass es überall viel Überschneidung gibt. Wenn du Gott als den Richter suchst, dann findest du ihn in der Bibel. Du findest ihn auch im Koran. Du findest Gott den Allmächtigen in der Bibel und du findest ihn auch im Koran. Aber soll ich dir was sagen? Gott, den Vater, der seine Kinder über alles liebt, den findest du in keiner Religion dieser Welt. Du findest ihn nur bei dem Gott, den Jesus uns offenbart. Und das ist die mächtigste Offenbarung aller Zeiten. Wieso? Weil was ist die Vaterliebe Gottes? Die Vaterliebe Gottes ist eine absolut bedingungslose, kompromisslose, konsequente Liebe, die du weder erarbeiten und verdienen noch verlieren kannst. Und das will ich dir heute mitgeben. Es gibt einen Gott im Himmel. Du kannst noch so viel Kohle scheffeln. Du kannst das beste Auto der Welt fahren. Oder du kannst drogenabhängiger Gassenjunkie sein. Nichts und niemand ist so mächtig, dass er diese Liebe bei deinem Leben beeinflussen oder ändern könnte. Schau mal, ich bin seit 3 Jahren Papa. Und ich habe ein paar Kids, die sind einfach der Wahnsinn. Ja? Die sind der Wahnsinn in jeder Definition dieses Wortes. Also, sie sind der Wahnsinn, deswegen will ich unbedingt mehr haben. Und sie sind der Wahnsinn, deswegen frage ich mich ganz, ganz, ganz gut und oft, ob ich wirklich noch eins will. Ja? Nein, ich liebe diese Mäuse. Und weißt du, als meine Tochter auf die Welt kam, Emilia, Millie, oh, das war eine spannende Geburt, ja, die hat insgesamt 52 Stunden gedauert, von der ersten Wehe bis zur Geburt. Das war alles nicht so ganz einfach. Aber ich sag dir was, als dieses Baby auf die Welt kam und ich dieses Ding auf dem Arm hatte, niemand musste mir das sagen, ich musste mich nicht dafür entscheiden, sondern von Sekunde 1 an wusste ich, den Rest meines Lebens werde ich damit verbringen, dieses Baby zu lieben. Den Rest meines Lebens werde ich ein Ziel verfolgen, nämlich dieses Mädchen zu lieben. Hat es irgendwas dafür getan? Nichts. Einfach nur, weil es meine Tochter ist, liebe ich dieses Mädchen wie verrückt. Im Alltag gibt es mir immer wieder Momente, wo ich denke, ja, ich weiß ganz genau, wieso ich dich liebe. Weißt du, wenn sie irgendwie super süß ist und ihren kleinen Bruder streichelt oder ihm ein Fläschchen bringt oder so, dann denke ich mir, wow, come on, wie kann man so cool sein, ich liebe dich. Aber ehrlich, es gibt auch genauso viele Momente, da streichelt sie ihn nicht. Sie streichelt ihn anders. Und weißt du, was ich mir dann denke? Dann denke ich mir, oh Mann, ich liebe dich. ist unbeeinflussbar, einfach weil es meine Tochter ist. Und ich will dir heute zusprechen, genau das ist die Realität Gottes für dein Leben. Er liebt dich einfach nur, weil du sein Kind bist. Einfach weil, weil du seine Schöpfung bist. Er hat einen Plan für dein Leben. Er hat große Arme für dein Leben. Die Arme des Vaters sind voller Barmherzigkeit für dein Leben. Und Scham hat keinen Platz, wenn wir in den Armen des Vaters sind. Und das ist so ein Unterschied zwischen Religiosität und echtem lebendigen Glauben an Gott. Schau mal, wenn ein Kind, darf ich Real Talk reden, wenn ein Kind Scheiße baut, ja, sich so richtig daneben verhält und mächtig krumme Dinger macht, dann spricht Religiosität, du hast Scheiße gebaut, besser Papa findet es nicht heraus. Weil Religiosität Angst hat davor, dass der große Papa sagen wird, wie kannst du nur? Und dann kommt der Donnerwetter des Himmels. Wie viele Menschen leben in Deutschland und denken, Gott ist so? Und sie haben Angst, zu Gott zu kommen, weil sie denken, wenn sie zu Gott kommen, kassieren sie Verurteilung, Hass und Ablehnung. Religiosität sagt niemals, hey, du hast Scheiße gebaut, hoffentlich findet Papa das nicht heraus. Glaube sagt, ich habe Scheiße gebaut, wo ist Papa? Ich muss zu Papa gehen, weil Papa weiß, wie ich da wieder rauskomme. Papa weiß, wie ich das wieder gewuppt kriege. Papa hat eine Lösung. Ich weiß nicht, mit was für einem Papa du aufgewachsen bist. Aber mein Papa ist nicht perfekt, aber er ist gut drauf, er ist richtig gut drauf. Und eins weiß ich ganz genau, wenn ich ein Issue habe, dann kann ich irgendwo in Afrika im Tschad stecken, im Matschloch stecken, ein Anruf genügt und der Kerl wird in den Flieger steigen, um mich zu packen, oder? Weil er mich lieb hat. Und gerade wenn du vielleicht nie das erlebt hast, dass dein Papa dich wirklich liebt, will ich dir von ganzem Herzen sagen, dieser Gott im Himmel, er ist dein himmlischer Vater und er würde nicht nur in den Flieger steigen, um dich zu retten, er ist in den Flieger gestiegen, er wurde Mensch, in Jesus kam er auf diese Welt, um am Kreuz seine Liebe zu demonstrieren, für dich zu sterben. Wenn du dich fragst, wo ist die Liebe Gottes, ich sag dir was, am Kreuz siehst du sie auf Holz genagelt. Am Kreuz siehst du eine unfassbar große Liebe, die sagt, diese Trennung zwischen Mensch und Gott, die kann ich nicht ertragen, deswegen gehe ich ans Kreuz. Ich nehme die Schuld auf mich, die mich von dir trennt. Das ist unfassbar stark. So sehr liebt dich Gott, dass er bereit war, am Kreuz für dich zu sterben. Und da, wo Scham in deinem Herzen dich fernhält von Gott, will ich dir sagen, lass dich niemals von Scham anlügen, dass du ja nicht zu deinem Vater gehen solltest, sondern lass dich von Gnade in Wahrheit versetzen und renn zu deinem Vater im Himmel, der dich über alles liebt. Als meine Tochter geboren ist und bis heute, da ist keinerlei Scham für meine Tochter. Ich hab nie versucht, meine Tochter zu verstecken. Come on, das hat nichts in der Predigt zu suchen. Aber wer von euch hat Harry Potter geschaut? In den ersten zwei Filme oder was, der wird ja von seinen Eltern immer unter dieser Treppe versteckt, oder? Vor diesen Nachbarn. Vielleicht denkst du, wovon redet der? Ja, guck's besser nicht an, okay? Aber ich habe nicht ein einziges Mal meine Tochter versteckt. Ganz im Gegenteil, ich bin super stolz auf die. Ich bin voller Freude, ich gebe mit der an. Als meine Tochter geboren ist, 3 Tage später musste ich ins Impfzentrum. Das war Corona-Zeit und du kannst mich dafür verurteilen oder mich dafür lieben, ist mir egal. Ich habe mich impfen lassen gegen Corona, okay? Mach damit, was du willst. Ich war danach in einem Impfzentrum in der Messehalle. Ich merke schon, ich habe Krieg ausgelöst. Es tut mir leid, ihr Lieben. Bitte einfach stehen lassen, okay? Ich war in der Messehalle. Hunderte Menschen stehen in dieser Schlange. Es gibt hunderte Ordner, die irgendwie koordinieren und rangieren, dass alle irgendwie an ihre Spritze kommen. Ich stehe da und ich weiß, niemand von den Ordnern hat es interessiert und keiner wollte es wissen, es war mir völlig egal. Jedem habe ich gesagt, hey, weißt du was, ich bin Vater geworden. Dann habe ich mein Handy gezogen, ich habe Bilder gezeigt und die dachten sich alle, wer bist du? Was machst du hier? Es war mir völlig egal. Mein Herz war voller Freude, mein Herz war voller Stolz, voller, hey, das ist meine Tochter, ich feiere die, die ist so unendlich cool. Und wisst ihr, was ich denen immer auch gesagt habe? Ich habe immer gesagt, hey, weißt du was, so sehr wie ich meine Millie liebe, so sehr liebt dich dein Vater im Himmel. Und dann wussten sie, der ist beknackt, der Typ, ja. Hey, ich will dir das mitgeben. Es gibt einen Gott, der liebt dich von ganzem Herzen und der hat keinen Meter Scham oder Verurteilung für dich. Sein Herz ist voller Freude über dir, voller Perspektive für dein Leben, voller Hoffnung für dich. Und er will dich auch da rausholen. So, und jetzt habe ich noch 10 Minuten Zeit. Und in den 10 Minuten erzähle ich dir meine Story, wie Gott mich rausgeholt hat aus Scham. Und vielleicht ist es vielleicht den einen oder anderen eine Packung zu viel. Ich bin noch da nach dem Gottesdienst. Ich will dir auch gern noch einfach die Hände auflegen und mit dir beten. Und ich schätze, hier gibt es auch ein Gebetsteam, das ready ist, um mit dir zu beten. Und du musst dort auch nichts rauslassen, was dir irgendwie zu viel ist. Ja, wirklich, das ist dein Safe Space hier. Du machst das, wie es für dich bequem ist. Wir hatten schon von der Nordsee. Ich habe eine Historie mit der Nordsee. Ich bin als Asthmatiker geboren oder zumindest seitdem ich denken kann, habe ich unter Asthma zu leiden. Meine Mutter wollte das unbedingt beheben. Und hat mich und meinen Bruder deswegen 4-5 Mal auf eine Kur geschickt an die Nordsee, weil die Nordsee hat heilende Luft, munkelt man. Ich wurde da hochgeschickt und die erste Anti-Asthmatiker-Kur, die ich an der Nordsee mitgemacht habe, das war eine Kur ohne Mama, Papa, ohne Oma, Opa, nur ich und mein Bruder. So, und ich kam da an und das war so eine 3 oder 4 Wochen, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, Kur, sehr lange. Und wir wurden aufgeteilt in Zimmer nach unserem Alter. Ich war damals so 6, 7 Jahre alt, mein großer Bruder war 12. Der kam auf ein anderes Zimmer wie ich. Und was ich da erlebt habe, das war ziemlich krass. Ich kam in dieses Zimmer rein. Ich traue mich ja kaum zu sagen, aber wir wollen auch real miteinander sein, oder? Da waren so 5, 6 Jungs, mein Alter. Und die haben es miteinander getrieben. Auf die weirdesten, ich habe Sachen gesehen, die konnte ich nicht einordnen. Ich weiß, ich bin fromm aufgewachsen, ich hatte keinen Bezug zu dem, was da irgendwie so passieren kann. Hey, ich war oft, allein durch die Atmosphäre, die da geherrscht hat, war ich verstört. Und als wäre so ein Junge, der auch immer das Gute hofft, Optimist und leicht, habe ich in diesem Moment einen sexuellen Missbrauch erlebt, der sich wie Schlamm über mein Leben gelegt hat. Und so viel Scham und Dreck in mein Leben gepustet hat. Und das ist echt eine richtig schlimme Kiste. Ich wünsche es niemandem, kein Kind, kein Menschen. Vielleicht hast du was Ähnliches erlebt. Bis dahin war ich immer ein Junge, der sich mochte, der auch von anderen gemocht wurde. Ich hatte immer irgendwas auf meinem Leben, was auch attraktiv war. Ich weiß noch, wie ich in der Grundschule davor, in der ersten Klasse, wie ich in der Mittagspause beim Verstecken spielen, ich bin in den Versteck gegangen und die anderen Jungs sind in mein Versteck hinterhergekommen. Dann habe ich gesagt, okay, was macht ihr hier? Das ist mein Versteck. Und ich bin ins nächste Versteck gerannt und die sind mir hinterhergerannt. Da war irgendwie so ein Anziehungsfaktor da und mich hat das genervt, dass ich überall auch beliebt war und gut angekommen bin und ich mochte mich, ich mochte meine Mitmenschen, ich mochte eigentlich alles im Leben. Und dann kam dieser sexuelle Missbrauch. Und das war alles zerstört. Das war wirklich alles zerstört. Ich habe in den Spiegel geschaut, in diesem Zimmer, über dem Waschbecken. Und ich kannte dieses Gefühl gar nicht. Aber dieses Gefühl der Scham hat bewirkt, dass ich im Spiegelbild mich gesehen habe. Und ich habe mich verabscheut. Ich habe mich gehasst. Ich habe gedacht, wer ist dieser Kerl? Ich mag den nicht. Ich war nicht schuld, ich habe nichts Falsches getan, aber so arbeitet der Teufel, so arbeitet Sünde, so arbeitet Scham. Sie lügt dich an und sie beklagt dich und am Schluss bist du der Verlierer. Und wisst ihr, wie Scham mich angelogen hat? Sie hat mir gesagt, wenn du nach Hause gehst, du wirst deiner Mutter nichts erzählen. Weil ich dachte, wenn meine Mutter rausfindet, was mir passiert, dann wird sie sagen, du bist nicht mehr mein Sohn. Ich will nichts mit dir zu tun haben. Heute denke ich, was ein Quatsch. 6 Jahre lang habe ich meiner Mutter nicht erzählt, was passiert ist und auch niemandem sonst, weil ich gefangen war in einem Gefängnis der Scham, das mich in Isolation geführt hat, zu Mitmenschen, Isolation zu meinen Eltern und in Isolation zu Gott. Der Kerl, der beliebt war und der vorne dran war und da, wo ich war, da war vorne, der war so von Scham geplagt, dass ich Komplexe entwickelt habe, dass ich in der Schule total introvertiert und verzogen war. Ich habe irgend so ein Spleen entwickelt, dass ich Menschen nicht mehr umarmt habe, vor allem Mädels nicht. Ich habe das fromm getarnt. Weißt du, Scham tarnt sich oft fromm. Ich habe das fromm getarnt und einen auch gemacht, ja, ich will nicht Mädels umarmen, weil ich will besonders heilig sein, besonders fromm sein. Das war nichts anderes als Scham und die Angst davor, auf Ablehnung zu stoßen. Weil ich dachte, wenn Menschen riechen, dass Menschen sehen, dass Menschen wissen, was in mir drin ist, was da passiert. Und wenn ich zu einem Mädchen gehe und ich zeige, dass ich sie umarmen will, dann wird sie zurückweichen und wird sagen, ich will dich nicht umarmen. Und aus Angst vor dieser Ablehnung, von Scham geprägt, habe ich mich so in mein Schneckenhaus zurückverzogen. Ich habe in meinen Spiegel geschaut und ich habe gehasst, was ich gesehen habe. Ich weiß, wie ich auf dieser Freizeit jeden Tag in dieses Foyer gegangen bin. Und da war ein riesiger Kalender, an dem die Verantwortlichen dort jeden Tag angekreuzt haben, wann Abreise ist. Noch so und so viele Tage bis Abreise. Jeden Tag angekreuzt. Ich weiß, wie ich jeden Tag da hingegangen bin und auf diesen Kalender geschaut habe und mich immer gefragt habe, okay, wann ist endlich das nächste Kreuz dran? Wann geht's endlich wieder nach Hause? Wisst ihr, wieso? In meinem kindlichen Gedanken dachte ich, wenn ich wieder zu Hause bin, in der Sonnenstraße 85 in Ulm, dann werde ich in den Spiegel schauen, in meinen Spiegel, und ich werde mich wieder lieben können. Ich werde den alten Chrissy wiederfinden, der ich war, bevor ich hier in die Nordsee gegangen bin, zu dieser Freizeit. Der Tag kommt, ich komme nach Hause wieder, nach 4 Wochen Kur. Meine Mama hat mich nicht erkannt, weil sie dachte, wieso rennt der Kerl an mir vorbei und sagt nicht Hallo. Ich hatte ein Ziel, ich will ins Badezimmer. Ich gehe in mein Badezimmer und zu meinem Schrecken haben meine Eltern in der Zeit, in der ich auf der Kur war, das Bad renoviert. Und dieser alte Spiegel hing nicht mehr. Ich schaue in den neuen renovierten Spiegel und ich sehe Hass. Ich habe mich gehasst. Ich habe verabscheut, was ich gesehen habe. Ich bin heulend zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, Mama, wo ist der alte Spiegel hin? Ich war völlig überfordert, wieso heult der Kerl und was will er mit dem alten Badezimmerspiegel? Die konnte das nicht einordnen. Für 3-4 Wochen kam sie jeden Abend zu mir und sagte, Christi, willst du mir was erzählen? Ist da irgendwas los? Und Scham hat gesagt, nein, alles wunderbar. Hey, das war eine elendige Kiste der Scham und der Selbstanklage und der Selbstverabscheuung. Und dann war ich 12 Jahre alt und ich bin im Gottesdienst ähnlich wie der hier. Ich sitze in den Reihen. Und neben mir lauter Menschen, lauter junge Menschen, heben die Hände in der Anbetung, singen Lieder zu Gott. Viele von ihnen weinen und ich spüre, da passiert was. Die kennen Gott. Und ich sitze da und ich denke mir, ich kenne den ganzen Spaß, ich bin Pastor und so. Und ich habe das alles 10 Mal gehört. Ich kenne das auswendig. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn, bla bla bla. Ich kenne das alles, aber ich bin so weit weg davon. Ich spüre diesen Gott nicht. Ich weiß nicht, was es damit auf sich hat. Und in meinem Herzen, ich habe das nicht ausgesprochen, aber in meinem Herzen habe ich Gott ein Gebet gemalt. Eine Szenerie habe ich ihm vorgemalt. So, Gott, ich fühle mich wie so ein Junge am Bahnhof, am Gleis. Der Zug rollt an, die Türen gehen auf, die ganze Menschenmenge steigt in den Zug. Ich bin der Letzte und gerade wenn ich in diesen Zug reingehen will, schließen sich die Türen und dieser Zug fährt ab. Und ich stehe alleine stehen gelassen am Gleis. Gott, genau so fühle ich mich in diesem Gottesdienst und so fühle ich mich in Kirche und so fühle ich mich mit dir. Wie bestellt und nicht abgeholt. Alle haben ein Rendezvous mit Gott, alle kennen Gott, alle sprechen vom Wirken des Heiligen Geistes. Und ich bin so weit weg in meiner Scham. Du brauchst mir das nicht glauben, wenn du nie gehört hast, dass Gott Wunder tut, dass Gott übernatürlich spricht. Aber diese Lobpreiszeit geht vorbei. Der Pastor, der schon gepredigt hatte, und das war unüblich, geht wieder auf die Bühne mit dem Mikrofon und sagt, hey, bevor ich den Gottesdienst abschließe, hat der Heilige Geist, von dem haben wir am Anfang gehört, oder? Der Heilige Geist mir eine Botschaft aufs Herz gelegt und die will ich hier noch mitgeben. Hier ist ein Junge, du fühlst dich wie am Bahnhof. Du stehst am Gleis in einer riesigen Menschenmenge. Der Zug rollt an, alle steigen in diesen Zug ein. Du bist der Letzte, die Türen schließen sich, bevor du einsteigen kannst. Und der Zug fährt ab. Und du stehst da Mutterseelen allein und fragst dich, Gott, siehst du mich eigentlich? Kennst du mich eigentlich? Liebst du mich eigentlich? Und heute spreche ich dir zu, Gott sieht dich, er kennt dich und er liebt dich bedingungslos. Herr, und ich wusste, Gott redet zu mir. Gott meint mich. Und zum ersten Mal in meinem Leben wusste ich, was zu tun ist. Ich gehe nach vorne zu diesem Pastor. Und zum ersten Mal seit 6 Jahren öffne ich mein Herz und erzähle ihm, was passiert ist damals an der Nordsee. Und dieser Kerl hört sich das alles an und dann sagt er zu mir, Chrissy, willst du heute dein Leben Jesus geben? Willst du heute zulassen, dass die Liebe des Vaters ausgegossen wird in dein Herz, weil du Ja zu Jesus sagst, weil der Heilige Geist in dein Leben kommt? Ich habe gesagt, das will ich tun. Wir haben miteinander gebetet. Und als ich diesen Schritt gehe und Jesus mein Leben hingebe, da war es, als wenn ein Wasserfall der Gnade einmal komplette Reinigung mit sich bringt und diese ganze Schlamm der Scham und der Selbstanklage wie unter einem Kübeleimer weggewischt wird. Hey, ich habe noch nie 1000 Volt gefühlt, aber so stelle ich mir vor, wenn du eine Steckdose fasst. So ein Erlebnis des Heiligen Geistes, der Liebe Gottes. Du musst mir das nicht glauben, aber das war in Speyer auf einer Jugendfreizeit. Ich bin von diesem Gebet unter Tränen weggerannt auf mein Zimmer in dieser Jugendfreizeit, um in den Spiegel zu schauen. Ich habe in den Spiegel geschaut und ich habe mich riesig gefreut über den Typ, den ich sehe. Ich habe mich selber gemocht. Ich habe da reingeschaut und ich dachte, ja, das ist das, wozu Gott mich geschaffen hat. Ich mag mich wieder. Ich habe angefangen, Menschen wieder zu mögen. Und weißt du was? Menschen haben mich wieder gemocht. Ich bin wieder aufgeblüht in meiner Begabung. Ich bin wieder rausgekommen aus meinem Schneckenhäuschen. Ich habe Gitarre spielen gelernt. Heute bin ich Pastor. Heute predige ich vor 1000 Leuten und es nicht zu der Scham oder der Zurückziehung gesehen, sondern ich liebe es. Ich kann es euch erzählen, ohne irgendwie Scham zu empfinden oder mich schlecht zu fühlen, sondern ich freue mich einfach riesig darüber, dass ich Zeugnis geben darf, dass die Liebe Gottes ausgegossen wurde in mein Herz durch den Heiligen Geist. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass du das erlebst. Und wisst ihr, ich glaube, der eine Schlüsselmoment, den es braucht, ist, dass du sagst, Jesus, diese Scham, diese Schuld, diesen Vorhang, der zwischen dir und mir steht, den will ich nicht länger dulden. Komm in mein Leben. Komm in mein Leben. Füll mich mit dem Heiligen Geist. Gieß die Liebe Gottes aus. Komm, wir schließen mal unsere Augen. Ich lade die Band ein, nach vorne zu kommen. Und ich will einfach diese Frage auch heute Morgen hier in den Raum stellen. Keine Ahnung, wo du herkommst, was dein Background ist, was deine Story ist. Aber wenn du ein bisschen auch einfach das Ding hier ehren willst, bitte schließ doch mal kurz deine Augen. Schließ die Augen, um ehrlich zu sein mit dir und um ehrlich zu sein mit Gott. Ich glaube, dass der Heilige Geist gerade an so manches Herz klopft und sagt, hey, lass mich rein. Ich kenne deine Scham. Ich kenne das, was du mit dir trägst. Diese Last. Ich kenne diese Stimme von du bist falsch. Du bist schlecht. Du bist nicht geliebt. Du bist nicht richtig. Du bist verkehrt, verdreht. Und diese Stimme der Scham hat so eine Spur des Unsegens in deinem Leben hinterlassen. Und der Heilige Geist klopfte an und er ist voller Annahme und Wertschätzung. Du findest keinen Meter der Verurteilung in seinem Herzen, in seinem Wesen. Und wenn du das Kreuz anschaust, an dem Jesus für dich und für mich gehangen ist, dann musst du merken, dass seine Arme weit geöffnet sind. Weit geöffnet, um jeden in den Arm zu schließen und an sein Herz zu nehmen, der zu ihm kommt. Und deswegen, da wo du bist, Augen sind geschlossen, keiner sieht dich. Ich habe meine Augen offen, weil ich dich so gerne einfach auch mit dir beten will. Und vielleicht hat einer aus dem Team hier die Augen offen, weil wir einfach auch sehen wollen, was passiert. Dann will ich dich einladen. Wenn du jetzt Ja zu Jesus sagen willst und erleben willst, dass er in dein Herz kommt, dir deine Schuld vergibt, deine Scham wegnimmt und dich erfüllt mit dem Heiligen Geist, dir eine neue Identität schenkst, dann darfst du jetzt mutig sein und deine Hand Richtung Himmel strecken. Ich weiß, das kostet Power, das kostet Überwindung, Power. Aber ja, Gott sieht dich und 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 Gott sieht dich. Das ist so großartig, ich freue mich für jeden Einzelnen und dich sieht Gott auch. Komm, sei mutig. Ich glaube, da sind noch ein, zwei Leute, du willst diese Entscheidung treffen, aber in deinem Herz ist gerade dieser Kampf, der dich zurückhält. Komm, ich mach dir Mut. Halt nicht zurück vor Gott. Halt nicht zurück vor Gott. Da ist so viel Liebe im Raum für dich. Yes, dich auch, come on. Noch jemand hier? Ich weiß, das ist ein Kampf. Ich weiß, das ist ein Kampf, aber Gott kämpft für dich. Yes, auch deine Hand. Gott sieht sie. Und deine Hand, und deine Hand, und deine Hand. Yes, Hammer, come on. Danke, Jesus. Komm, wir machen was, wir beten gemeinsam. Es gibt, sorry für die Tränen, ihr Lieben, das tut mir leid. Es gibt einen Bibelvers, Apostelgeschichte 2. Da steht, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird Rettung erleben, wird Heilung erleben. Und ich würde so gern mit dir das machen. Ich würde so gern Jesus mit dir anrufen. Ich würde das Gebet gern mit dir sprechen, dass Jesus in dein Leben kommt. Und wir machen das so, ich bete dieses Gebet Satz für Satz vor und du kannst es einfach Satz für Satz wiederholen, wenn du willst. Niemand muss das machen, aber wenn du willst, kannst du das mit lauter Stimme jetzt aussprechen und sprich es mit lauter Stimme aus. Sei kühn dabei. Sei kühn und ruf den Namen Jesus an. Und hey, ganz viele in dem Raum, die dieses Gebet schon hinter sich haben, die Jesus schon kennen, die werden dich auch unterstützen und mit dir zusammen dieses Gebet sprechen. Komm, wir beten gemeinsam. Jesus Christus, heute treffe ich eine Entscheidung. Ich will mit dir leben. Komm in mein Herz. Vergib mir meine Schuld. Nimm mir meine Scham. Füll mich mit deiner Liebe. Schütte deine Gnade aus. Ich will alles, was du mir geben kannst. Ab heute gehöre ich zu dir. Ich will dir nachfolgen, dir vertrauen. Sei mein Retter und sei mein Herr. Niemand und nichts kann mich jemals von dir trennen. Und gemeinsam sagen wir Amen. Amen.